Zentrales Logging mit dem ELK-Stack in Docker. Docker Log skaliert bis genau 1. Bei einem Frontend, einer API, einer Datenbank und einem Cache sind es 4 Aufrufe in 4 Terminals, bei 3 Hosts und ein paar Replikaten schnell 15. Und jeder einzelne zeigt nur seinen Ausschnitt, und das nur so lange, wie der Container lebt. Redaktionelle Einordnung, Juli 2026. Das Beispiel verwendet bewusst Docker Compose und ELK 6.4 aus dem Jahr 2018. Es ist kein aktuelles Produktionstemplate. Unabhängig von der Version unterstützt der Docker GELF-Treiber sowohl UDP als auch TCP. Die frühere Aussage, er könne ausschließlich UDP, war bereits 2018 falsch. Die Entscheidung dahinter ist weniger eine technische als eine strategische. Sie lautet nicht, welchen Logging-Driver konfiguriere ich, sondern wie viel Sichtbarkeit in mein System will ich haben und was zahle ich dafür an Speicher, Rechenzeit und Betriebsaufwand. Zentrales Logging ist kein Feature, das man anschaltet, sondern eine Investition mit laufenden Kosten. Wer das ELK-Setup als reine API-Übung angeht, baut sich zuverlässig ein System, das entweder zu wenig zeigt oder die Platte volllaufen lässt. Deshalb steht die Einordnung der Logs hier vor dem ersten umkonfigurierten Container. Genau da setzt der ELK-Stack an. In diesem Artikel gehe ich den Weg durch, den ich auch in Projekten gehe. Erst Logs in die Observability-Strategie einordnen, dann verstehen, wo Docker die Logs eigentlich hinschreibt und welche Logging-Driver es gibt, danach einen kompletten ELK-Stack per Docker Compose aufsetzen, die Logs eines App-Containers dorthin schicken und am Ende in Kibana durchsuchbar machen. Dazwischen sammle ich die Fallstricke ein, die mir in der Praxis am häufigsten begegnet sind. Logs als eine von 3 Säulen. Bevor ein einziger Driver umgestellt wird, gehört die Einordnung geklärt. Logs sind nur eine von 3 Säulen, auf denen Sichtbarkeit in ein verteiltes System steht, und keine der 3 ersetzt die andere. Metriken sind aggregierte Zahlen über die Zeit, Requests pro Sekunde, Fehlerrate, Speicherauslastung, und beantworten, ist gerade etwas kaputt und seit wann? Logs sind einzelne Ereignisse mit Kontext und beantworten, was genau ist in diesem einen Fall passiert. Traces verfolgen einen Request quer über mehrere Services und beantworten, an welcher Stelle im Pfad hängt es. Der ELK-Stack deckt die mittlere Säule ab und es hilft ungemein, das bewusst zu wissen. Wer mit Logs allein eine Fehlerrate über die Zeit beobachten will, zahlt dafür viel mehr, als eine simple Metrik gekostet hätte. Und damit sind wir beim Kern der Sache, den Kosten. Logs sind die verführerischste und zugleich teuerste der 3 Säulen, weil jede einzelne Zeile gespeichert und in Elasticsearch standardmäßig indiziert wird. Der Preistreiber heißt Kardinalität. Ein Feld mit wenigen möglichen Werten, etwa ein Log-Level mit Info, Warn, Error, ist billig zu indizieren. Ein Feld mit fast unbegrenzt vielen unterschiedlichen Werten, eine Request-Heat, eine User-Heat, ein voller Query-String, treibt die Größe des Index und damit den Speicher- und RAM-Bedarf nach oben. Bei Metriken wird eine solche hohe Kardinalität schnell existenzbedrohend, bei Logs ist sie teuer, aber beherrschbar, solange man sie bewusst steuert. Diese Steuerung ist die eigentliche Entwurfsarbeit, und sie besteht aus wenigen Hebeln. Erstens, was landet überhaupt im Log und auf welchem Level? Ein Debug, das in Produktion mitläuft, ist reiner Kostentreiber ohne Gegenwert. Zweitens, wie lange bewahre ich Logs auf? Der tagesbasierte Index, den ich weiter unten baue, ist genau dafür der Hebel. Ganze Tage lassen sich in einem Rutsch löschen. Drittens, muss wirklich jedes Ereignis vollständig indiziert werden oder reicht bei hohem Volumen eine Stichprobe? Die Regel dahinter ist schlicht und in der Umsetzung trotzdem lästig. Gelockt wird nicht alles, was möglich ist, sondern das, was man im Fehlerfall wirklich lesen will. Für den Rest zahlt man nicht. Der Rest dieses Artikels zeigt die Mechanik. Dass sie mit einem Kostenbewusstsein aufgesetzt wird, entscheidet darüber, ob das Setup nach 3 Wochen noch trägt. Wo Docker-Logs standardmäßig landen. Docker hat ein Konzept, das viele im ersten Moment überrascht. Es kümmert sich nicht darum, was in eurer Anwendung passiert, sondern nur darum, was auf STDOUT und STDERR geschrieben wird. Alles, was der Prozess mit PID1 im Container auf diese beiden Streams ausgibt, fängt Docker ab und reicht es an einen sogenannten Logging-Driver weiter. Der Default-Driver heißt JSON-File. Er schreibt jede Logzeile als JSON-Objekt in eine Datei auf dem Host, typischerweise unter /var/lib/docker/containers/geteilt-geteilt-bitschke-json.log. Genau aus dieser Datei liest Docker Logs. Das ist auch der Grund für eine Eigenheit, die in der Praxis für Verwirrung sorgt. Docker Logs funktioniert nur mit JSON-File und Journaled. Stellt man den Driver auf Gelf oder Syslog um, weil man die Logs woanders hinschicken will, dann ist der lokale Docker Logs-Befehl für diesen Container leer. Die Logs sind nicht verschwunden, sie werden nur nicht mehr lokal vorgehalten. Die verfügbaren Driver, Stand 2018, sind eine ganze Reihe. JSON-File und Journaled, lokal, mit Docker-Logs lesbar. Syslog, Gelf, Fluent, D, Splunk. Weiterleitung an einen zentralen Empfänger. Avablis-Logs, GC-Plogs, AdVlogs, plattformspezifische Ziele. None, Logging, komplett aus. Für die Zentralisierung sind vor allem Gelf und Syslog interessant. Sie schicken die Logzeilen über das Netzwerk an einen Endpunkt weiter, und dieser Endpunkt kann Logstash sein. Ein Logging-Driver lässt sich pro Container beim Docker-Run setzen. In Compose sieht das gleiche pro Service so aus. Ein Detail, das man kennen sollte. Der Gelf-Driver unterstützt UDP und TCP. In diesem Beispiel ist UDP gewählt. Das ist schnell und schlank, bestätigt den Empfang aber nicht. Geht eine Nachricht unter Last verloren, ist sie weg. TCP arbeitet verbindungsorientiert, macht aus einem Log-Transport jedoch noch keinen revisionssicheren Audit-Trail. Die drei Rollen im ELK-Stack. Bevor wir Compose schreiben, lohnt sich der Blick auf die drei Buchstaben. ELK steht für Elasticsearch, Logstash und Kibana, und jede Komponente hat genau eine klar umrissene Aufgabe. Elasticsearch speichert und indiziert. Es ist die Suchmaschine im Zentrum, die jede Logzeile durchsuchbar macht und die Daten vorhält. Logstash nimmt an, parst und transformiert. Es ist die Eingangstür, die Logs aus verschiedenen Quellen entgegennimmt, sie in Struktur bringt und an Elasticsearch weiterreicht. Seine Pipeline besteht aus Input, Filter und Output. Und Kibana visualisiert und durchsucht. Die Web-Oberfläche, in der man Logs filtert, Dashboards baut und Muster sichtbar macht. Der Datenfluss ist eine kurze Kette. Die App schreibt nach STDOUT. Der Docker-Driver leitet an Logstash weiter, Logstash indiziert in Elasticsearch und Kibana macht das Ganze im Browser sichtbar. Wichtig ist, die Anwendung selbst weiß von all dem nichts. Sie loggt nach STDOUT und STDERR, so wie es das 12-Factor-Prinzip vorsieht, und der Transport ist Sache der Infrastruktur. Kein eigenes Log-File-Handling im Container, keine Rotationslogik in der App, das hält die Anwendung sauber und macht den Log-Pfad austauschbar. Der Compose-Stack. Jetzt bauen wir den Stack. Ich pinne die Images bewusst auf eine feste Version, in diesem Fall die 6.4R-Reihe. Weil ein ungetagtes Elasticsearch Latest die zuverlässigste Quelle für, bei mir sieht es aber anders aus ist, hier die elk-compose.yml. Ein paar Punkte, die in der Konfiguration nicht zufällig so stehen. Elasticsearch bekommt, discovery.type ist gleich SingleNode, damit es sich nicht vergeblich nach Clusterkollegen umschaut. Der Heap wird mit ESJAVAOPTS-Fix auf 512 MB gesetzt. Zum Ausprobieren reicht das, in Produktion würde man großzügiger dimensionieren, aber immer mit gleichem XMs und XMX. Und die Daten liegen auf einem Named Volume S-Data, damit sie einen Neustart des Containers überleben. Das ist kein Detail. Vergisst man das Volume, sind bei jedem Docker-Compose-Down alle indizierten Logs verloren, ausgerechnet beim Log-System besonders ärgerlich. Kibana bekommt mit ELASTICSEARCHURL die Adresse von Elasticsearch. Der Service-Name Elasticsearch funktioniert als Hostname, weil Compose alle Services in dasselbe Netzwerk hängt und Namensauflösung mitbringt. Jetzt fehlt noch die Logstash-Pipeline. Die liegt als pipeline-logstash.conf neben der Compose-Datei und definiert, wie Logstash Nachrichten annimmt und wohin es sie schreibt. Der Gelf-Input lauscht auf Port 12201, genau der Port, an den unser App-Service seine Logs schickt. Der Filterblock ist hier leer, aber genau dort passiert in echten Setups die eigentliche Arbeit. Zeilen mit Grog in Felder zerlegen, Zeitstempel mit Date normalisieren, Felder mit Mutate umbenennen. Der Output-Block schreibt nach Elasticsearch, und zwar in einen tagesbasierten Index Docker Logs 18. September 2018. Dieses Muster ist bewusst gewählt. Ein Index pro Tag macht das spätere Aufräumen alter Logs einfach, weil man ganze Indizes löschen kann, statt einzelne Dokumente zu suchen. Die App anschließen. fehlt noch die Anwendung, deren Logs wir sehen wollen. Ich hänge einen App-Service an denselben Stack und gebe ihm den Gelf-Logging-Driver mit. Beim Gelf-Driver gibt es eine Stolperstelle, die beim ersten Aufsetzen fast garantiert auftaucht. Die Gelf-Address wird vom Docker-Daemon auf dem Host aufgelöst, nicht aus dem Containernetzwerk heraus. Deshalb steht dort udp://localhostport12201 und der gemappte Hostport, nicht der Servicename Logstash. Der Daemon kennt das Compose-interne DNS nicht. Er sieht nur den Port, den Logstash auf den Host veröffentlicht. Startet man den Stack mit docker-compose-f-elk-compose.yml ab, fährt zuerst Elasticsearch hoch, dann Logstash und Kibana, dann die App. Ab jetzt fließt jede Logzeile der App als GELF-Nachricht an Logstash, wird indiziert und ist in Kibana sichtbar. Ein Wort zur Reihenfolge: Dependency steuert nur, in welcher Reihenfolge Docker die Container startet, nicht, ob der jeweilige Dienst schon einsatzbereit ist. Elasticsearch braucht nach dem Start einige Sekunden, bis der Index grün ist, und in dieser Zeit meldet Kibana im Browser gerne: Kibana Server is not ready yet. Das ist kein Fehler, das ist die Realität asynchroner Startvorgänge. Einmal durchatmen, Seite neu laden. In Kibana durchsuchen. Kibana läuft auf Port 5601. Beim ersten Aufruf will es einen Index-Pattern wissen. Man gibt Docker Logs ein, wählt das Zeitfeld aus und schon zeigt der Discover-Tab die eintrudelnden Logzeilen. Von hier aus filtert man nach dem Tagfeld, Mitch App, sucht nach Volltext in den Nachrichten, grenzt auf Zeiträume ein und baut bei Bedarf Visualisierungen. Der Aha-Moment kommt zuverlässig genau hier. Aus verstreuten Docker-Logs-Aufrufen über mehrere Terminals wird eine einzige durchsuchbare Oberfläche. Fallstricke aus der Praxis. Drei Dinge gehen bei diesem Setup am häufigsten schief. Und alle drei habe ich mehr als einmal live erlebt. Der Klassiker ist, dass Elasticsearch gar nicht erst startet und im Log, Max, Virtual Memory Areas, VM.MaxMapCount, 65530 is too low steht. Elasticsearch 6.x verlangt auf dem Host, VM.MaxMapCount, ist gleich 262144. Das ist eine Kernel-Einstellung, kein Container-Parameter und muss auf dem Docker-Host gesetzt werden. Auf einer Docker-Maschine mit VirtualBox setzt man das entsprechend in der VM. Vergisst man es, hilft kein Neustart des Containers. Elasticsearch stirbt reproduzierbar beim Hochfahren. Der zweite Fallstrick ist das Logvolumen. Der Default-Driver-JSON-File schreibt unbegrenzt auf die Platte. Ein gesprächiger Container kann so eine Entwicklungsmaschine über Nacht volllaufen lassen. Deshalb gehört bei JSON-File immer eine Begrenzung dazu. Und beim hier gewählten UDP-Transport von Gelf gilt, was ich oben schon angerissen habe. Unter Last können Nachrichten verloren gehen, ohne dass es irgendwo knallt. Für kritische Logs kommen GELF über TCP oder ein gepufferter Kollektor in Frage. Ob ein Log vollständig, unveränderbar und nachweisbar sein muss, bleibt darüber hinaus eine eigene fachliche Anforderung. Der dritte Punkt ist die schon erwähnte Startkopplung. Logstash und Kibana brauchen ein erreichbares Elasticsearch. Dependency garantiert nur den Start, nicht die Readiness. In Produktion löst man das mit Health-Checks und Retry-Logik. Beim lokalen Ausprobieren reicht meist das Wissen, dass Not Ready in den ersten Sekunden normal ist und kein Grund zur Panik. Zwei Wege der Weiterleitung. Zum Abschluss noch eine Einordnung, die zeigt, dass der Logging-Driver nicht der einzige Weg ist. Grundsätzlich gibt es zwei Ansätze, Logs aus Containern zu Logstash zu bekommen. Der erste ist der, den wir hier gegangen sind. Der Docker-Logging-Driver am App-Service schickt direkt weiter. Der zweite ist ein Log-Collector als Sidecar, ein zusätzlicher Container wie Logsbaut, der den Docker-Socket liest und die gesammelten Logs aller Container per syslog weiterleitet. Der Vorteil des Kollektoransatzes ist, dass man an den App-Services nichts ändern muss und Docker-Logs weiterhin funktioniert, weil die Container beim Default-Driver bleiben. Der Nachteil ist eine weitere bewegliche Komponente im Stack. Welcher Weg besser passt, hängt davon ab, wie viel Kontrolle man über die einzelnen Services hat. Bei fremden Images ist der Kollektor oft die pragmatischere Wahl. Wer den ELK-Stack in ein größeres Compose-Setup einbetten will, findet in Node. JS und Redis mit Docker Compose die Grundlagen für mehrteilige Stacks. Mehrere parallele Projekte trennt Compose über eigene Projektnamen und die daraus abgeleiteten Netzwerke. Fazit: Container-Logs sind per Default lokal und flüchtig. Das ist bei einem Container kein Problem und bei 20 ein großes. Der ELK-Stack löst das mit einer klaren Arbeitsteilung. Logstash nimmt an und transformiert, Elasticsearch speichert und indiziert, Kibana macht durchsuchbar. Docker liefert mit seinen Logging-Drivern die Brücke, um die Logs eines Containers überhaupt erst dorthin zu bekommen, ohne die Anwendung anfassen zu müssen. Die Wirkung, auf die es mir dabei ankommt, ist eine Verschiebung im Arbeitsalltag. Der Weg von der Störung zur Ursache wird kürzer, weil man nicht mehr über mehrere Terminals hinweg Docker-Logs zusammensucht, sondern in einer Oberfläche filtert. Die Reibung sinkt, weil die App sauber bleibt. Sie loggt nach STDOUT und STDERR, der Transport bleibt Sache der Infrastruktur und damit austauschbar. Und die Qualität der Diagnosen steigt, weil ein durchsuchbarer Verlauf Muster sichtbar macht, die im flüchtigen Einzellog untergehen. Wer die drei großen Fallstricke kennt, VM.MaxMapCount, unbegrenztes Logvolumen und die Readiness beim Start, hat diesen Weg in einem Nachmittag hinter sich. Ebenso wichtig ist die Kenntnis der Grenzen. Logs sind eines von mehreren Telemetriesignalen, nicht die ganze Observability. Für Trends über die Zeit sind Metriken billiger, für den Weg eines Requests durch mehrere Services sind Traces das richtige Werkzeug. Die Kosten wachsen mit Volumen und Kardinalität, weshalb Aufbewahrung, Log-Level und die Frage, welche Felder indiziert werden, bewusste Entscheidungen bleiben müssen. Und das hier verwendete Gelf über UDP eignet sich für unkritische Anwendungslogs, aber nicht für Audit-Trails oder Abrechnungsdaten, bei denen keine Nachricht verloren gehen darf. Innerhalb dieser Grenzen bleibt der Kern einfach. Die App loggt nach STDOUT und STDERR, alles andere ist Infrastruktur. Und was diese Infrastruktur kostet, entscheidet man selbst.